SWR 2 aktuell.
Mit Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen bis 6:30. Da war Streit vorprogrammiert. Die Politik diskutiert über die Rente mit 68. Kinderrechte schaffen es in dieser Legislaturperiode nicht mehr ins Grundgesetz. Und wie stehen die Zukunftschancen für die Corona-Schülerinnen und Schüler? Darüber habe ich mit der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schöpper gesprochen. Am Ende des Tunnels wartet ein Licht auf uns alle und am Ende des Arbeitslebens im Idealfall die Rente. Nur wann genau Licht und Rente kommen, das steht in den Sternen. Beim Thema Rente galt eigentlich das Eintrittsalter mit 67. Das wurde 2007 beschlossen und das sind schon 2 Jahre mehr, als bis dahin gang und gäbe war. Jetzt hat ein Beratergremium des Wirtschaftsministeriums vorgeschlagen, nochmal ein Jahr auf die Arbeitszeit draufzupacken. Wie das ankommt, dazu jetzt Andreas Reuter aus Berlin.
Alexander Gauland ist inzwischen 80 und als Fraktionschef der AfD bekanntlich immer noch voll berufstätig. Ihm könnte es ja egal sein, wann die jungen Leute in Rente gehen, ist es aber nicht.
Jetzt gibt es die Rente mit 68. Ich frage mich, wenn wir über die Rente mit 70, 72 oder 75 diskutieren. Die Rente mit 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist.
Und damit liegt Gauland ausnahmsweise sogar mal genau auf einer Linie mit Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen. Die hält nämlich auch nichts von der Rente mit 68.
Es wird im Zweifelsfall denjenigen, die sowieso eine kleine Rente haben, denjenigen, die heute schon zuverdienen müssen im Rentenalter und denjenigen, die das Renteneintrittsalter gar nicht erreichen in ihrem Job, bedeuten, dass sie draufzahlen müssen. Das heißt nämlich faktisch Rentenkürzungen für sehr viele Menschen.
Selbst CDU-Minister Peter Altmaier, dessen Experten den Vorschlag gemacht hatten, geht tunlichst auf Distanz. Langsam steigt das Rentenalter ja schon an. Darauf weist Altmaier hin. Im Jahr 2029 soll es bei 67 Jahren liegen. Dabei sollte es bleiben. Das ist seit Jahren meine Meinung, twittert Altmaier heute. Dietmar Bartsch von der Linken aber reicht das Wort von Altmaier nicht.
Ich erwarte von dem Kanzlerkandidaten der Union, dass er sich dazu äußert und dazu verhält. Ist das Position der Union? Dann finde ich, muss man das vor der Wahl deutlich aussprechen.
Von Armin Laschet ist nun tatsächlich noch kein Statement überliefert, dass er die Rente mit 68 auch ablehnt. Und bis dahin versucht die SPD, aus dem Thema schnell noch etwas Wahlkampfmunition zu machen, wie Fraktionschef Rolf Mützenich.
Rentnerinnen und Rentner oder auch die Generation, die in den nächsten Jahren jetzt auch in den Ruhestand eintritt, dürfen nicht noch weiter verunsichert werden. Das wird auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle, wahrscheinlich auch in der Unterscheidung zwischen den Parteien spielen.
Oder wahrscheinlich eher doch nicht. Schwer vorzustellen, wer freiwillig im Wahlkampf den Part des Rentnerschrecks übernehmen möchte. Die FDP jedenfalls auch nicht.
Jetzt die Erhöhung eines fixen Renteneintrittsalters zu diskutieren, greift viel zu kurz,
sagt FDP-Chef Christian Lindner. Immerhin FDP-Vize und Rentenexperte Johannes Vogel nimmt wenigstens Altmaiers Experten in Schutz für ihre Analyse der bedrohlichen Lage in der Rentenkasse.
Jetzt im Erdbeben die Geologen zu beschimpfen, das ist unfair gegenüber den Wissenschaftlern, die auf ein Finanzierungsloch hinweisen.
Die FDP plädiert für eine gesetzliche Aktienrente, die Grünen für eine Bürgerversicherung in der Rente und die Linke will das Rentenalter nicht anheben, sondern sogar absenken, zurück auf 65. Vielleicht eignet sich das Thema also ja doch für den Wahlkampf, selbst wenn, außer ein paar Experten, weit und breit niemand für die Rente mit 68 eintritt.
Soweit die Sachlage im Rentenstreit. Dazu jetzt ein Kommentar von meinem Kollegen aus der SWR 2 Aktuell-Redaktion Jan Seidel.
Vielleicht ist es Zeit, langsam wieder von den Palmen runterzukommen, langsam die Plakate und Spruchbänder einzufalten, durchzuatmen und dann diese Sau einzufangen, die gerade von links nach rechts unterwegs ist durchs digitale Dorf. Das Rentenalter ist auf 67 Jahre festgesetzt worden. Dabei sollte es bleiben. Das ist seit Jahren meine Meinung. Das hat Wirtschaftsminister Altmaier am frühen Nachmittag bei Twitter geschrieben. Und er hat angefügt, der wissenschaftliche Beirat ist unabhängig, seine Vorschläge binden weder das Wirtschaftsministerium noch den Minister. Natürlich kann ich verstehen, dass die Linke auf das Thema anspringt. Nach einer ziemlich gescheiterten Wahl in Sachsen-Anhalt, mit einer bisher eher farblosen neuen Führung und mit relativ wenig neuen Ideen für den Bundestagswahlkampf, würde ich als Politiker auch versuchen, hier einen Sturm im halbleeren Wasserglas zu starten. Irgendjemand hört ja immer zu. Dass auch einige andere Politiker einsteigen, würde ich aktuell auch eher mauen Wahlergebnissen in Magdeburg oder allgemeiner Ideenlosigkeit zuschreiben. Wenn sonst kein Thema da ist, dann äußern wir uns halt zu diesem. Vielleicht ist ja irgendwo ein bisschen Zustimmung drin. Dabei sollten versierte Hauptstadtpolitiker eigentlich wissen, welche Rolle die Beratergremien der Bundesregierung im Politbetrieb spielen und wie elegant ihre Empfehlungen üblicherweise ganz unabhängig von der Regierung weggelächelt werden. Was ehrlich gesagt schade ist, denn in der Sache haben diese unabhängigen Fachleute vermutlich recht. Wenn die Menschen immer älter werden, und das tun sie, dann müssen wir irgendwann was ändern, wenn die Rente stabil bleiben soll. Und da gibt es nur 3,5 Lösungen. Mehr Kinder, mehr Zuwanderung oder mehr Sparen. Oder eben später in Rente. Heißt, auch wenn das Thema im Moment nicht aktuell ist, es dürfte wiederkommen.
Das war ein Kommentar zum Rentenstreit von Jan Seidel. Die aktuelle Legislaturperiode geht nicht mehr lang. Aber in dieser Spätphase wird Klimapolitik auf einmal wieder ganz groß geschrieben. Erst hat das Bundesverfassungsgericht die Regierung aufgescheucht, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Heute hat der Rat für nachhaltige Entwicklung seine Vorschläge gemacht, wie Deutschland das Ziel Klimaneutralität erreichen kann. Gemeinsam mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat der Rat Empfehlungen dafür an die Bundesregierung gegeben. Frederik Kraus berichtet, was drinsteht.
In Sachen Klimaschutz müsse fundamental umgesteuert werden, sagen die Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Deutsche Nachhaltigkeitsrat. In einem gemeinsamen Positionspapier werden neben einem weltweiten CO2-Preis weiter massive Investitionen in klimafreundliche Technologien gefordert. Bundeskanzlerin Merkel räumte ein, es brauche mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel und Mut zu echter Transformation. Was bisher für den Klimaschutz getan werde, reiche nicht aus.
Wir leben weltweit auf Kosten jüngerer und künftiger Generationen. Das ist einfach die bedrückende Wahrheit. Und daraus müssen wir die notwendigen Konsequenzen ziehen und die 20er Jahre zu einem Jahrzehnt der Nachhaltigkeit machen.
Nun sei die Zeit der Weichenstellung, schreiben auch Leopoldina und Nachhaltigkeitsrat. Dazu müsse aber die Zusammenarbeit für mehr Klimaschutz, national wie international, in zahlreichen Bereichen ausgebaut und gefestigt werden. Das betonte auch die Kanzlerin.
Fortschritte in jedem dieser Bereiche bringen uns bei einer Vielzahl globaler Nachhaltigkeitsziele dann auch voran. Und dabei müssen wir beachten, dass sich die notwendigen Veränderungen in der Regel nicht durch einzelne Ministerien in ihren jeweiligen Politikbereichen erreichen lassen, sondern dass nur mit ressortübergreifender Zusammenarbeit das Ganze gelingen kann.
In Sachen Klimaschutz wird laut Leopoldina und Nachhaltigkeitsrat die kommende Legislaturperiode in Deutschland entscheidend sein. Denn Zeit sei jetzt das knappste Gut.
Ein Beitrag von Frederik Kraus. Wer hat etwas gegen Kinderrechte? Wahrscheinlich wird sich da jetzt niemand melden. Trotzdem ist das Vorhaben, Kinderrechte in die Verfassung der Bundesrepublik mit aufzunehmen, jetzt vorerst gescheitert. Dabei ging es wohl weniger um die Frage des Ob, sondern um das Wie. Laut Bundesjustizministerin Lambrecht konnten sich Union, SPD und Opposition nicht auf einen konkreten Gesetzestext einigen. Eine so breite Einigkeit wäre aber deshalb nötig, weil für eine Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig ist. Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Der Koalitionsvertrag von Union und SPD beinhaltete ein Versprechen. Wir werden Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich verankern, stand da auf Seite 21 des im Frühjahr 2018 beschlossenen Programms der Großen Koalition. Jetzt ist klar, dieses Versprechen haben die Regierungsparteien nicht halten können.
Als Bundesjustiz- und Familienministerin, aber auch ganz persönlich bin ich zutiefst enttäuscht darüber, dass die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz für diese Legislaturperiode gescheitert ist, weil sowohl der Union als auch der Opposition der Wille zu einer Einigung fehlte,
sagte SPD-Justizministerin Christine Lamprecht. Den von der Sozialdemokratin erhobenen Vorwurf spielte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sogleich zurück. Brinkhaus lastete Lambrecht an, sie habe die im Kabinett gefasste Einigung nachträglich nachschärfen wollen.
Aber wir haben auch das Gefühl, dass da manchmal von ihr über Bande gespielt worden ist, dass sie nämlich das, was sie dann im Kabinett nicht erreicht hat, jetzt versucht, über die Opposition zu erreichen. Wir werden weiter an diesem Thema arbeiten, wir werden weiter Vorschläge machen und wir sind optimistisch, dass wir das dann in der nächsten Legislaturperiode vielleicht dann auch mit jemand anders durchkriegen.
Da klang Brinkhaus deutlich weniger optimistisch als CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sich weitere Beratungen und eine Lösung doch noch vor der Bundestagswahl vorstellen kann. Gebraucht hätte die Große Koalition für eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz nicht nur eine Einigung mit sich selbst, sondern auch mit der Opposition. Denn im Bundestag und Bundesrat wäre jeweils eine Zweidrittelmehrheit vonnöten gewesen.
Der Versuch, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist gescheitert. Das ist ein Armutszeugnis für die Koalition. Es ist ein Armutszeugnis insbesondere für die Union.
Befand die Fraktionschefin der Grünen Katrin Göring-Eckardt. Und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch beklagt, dass es angesichts der Pandemie Autogipfel im Kanzleramt gegeben habe, aber nie Kindergipfel.
Diese Entscheidung ist ein Schmach für die Koalition, ist auch ein Schmach für die Kanzlerin. Ich bin in dieser Frage von der Bundeskanzlerin auch persönlich sehr enttäuscht, dass sie so abtritt, ohne dass dieses Vorhaben, wiederhole, im Koalitionsvertrag verankert, in der Praxis umgesetzt wird.
Fest steht, dass die Große Koalition schon vor 3 Jahren begann, in Form einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe sich mit dem Thema Kinderrechte zu befassen. Am Ende stand man kurz vor einer Einigung, aber eben nur fast. Auf eine entsprechende Passage, die ins Grundgesetz hätte eingefügt werden sollen, hatte sich die Koalition geeinigt. Doch Grüne und Linke wollten noch stärkere Formulierungen, noch mehr Möglichkeiten für Kinder mitzuentscheiden. Die Union war dagegen, befürchtete eine Schwächung der Familien zugunsten des Staates.
Es gibt unterschiedlichste Ansätze, aber es gab keinen Ansatz, auf den sich die Union und auch die Opposition verständigt haben.
Beklagt nun Justiz- und Familienministerin Lamprecht. Das Aktionsbündnis Kinderrechte, in dem sich das Deutsche Kinderhilfswerk, der Kinderschutzbund, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und die Deutsche Liga für das Kind zusammengeschlossen haben, spricht nun von einer historischen Chance, die vertan worden sei.
Und wir bleiben bei Kindern und Jugendlichen. Die galten nämlich zu Beginn dieser Pandemie als kleine Gewinner, weil Covid-19 für sie in der Regel weniger gefährlich ist. Nach knapp 1,5 Corona-Jahren ist aber deutlich geworden, die jungen Generationen mussten und müssen große Opfer bringen für den Schutz der Älteren. Schulausfälle, schlechte Jobchancen, kaum Möglichkeiten für das Sozialleben. Die Landesregierung von Baden-Württemberg will einige dieser Missstände jetzt mit einem Unterstützungsprogramm bekämpfen. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik fasst die Kernpunkte des Programms zusammen.
Kinder und Jugendliche seien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen. Der Fernunterricht habe ihnen einiges abverlangt, so Ministerpräsident Kretschmann. Bis zu den Sommerferien können Schulen in Baden-Württemberg daher Lehramtsstudenten einsetzen. Sie sollen Schülern mit besonderem Förderbedarf helfen, schnell wieder auf den aktuellen Stand zu kommen und Lernrückstände aufzuholen. Nach Angaben von Wissenschaftsministerin Bauer hatten sich 900 Studenten für das Unterstützungsprogramm beworben. Rund 550 Lehramtsstudenten von 11 Hochschulen sollen jetzt eingesetzt werden. Geplant sind bis zu 4 Förderstunden pro Woche auf Honorarbasis. Kultusministerin Schopper sprach von einem Gewinn für Schüler und Studenten, die Erfahrungen sammeln könnten für ihren späteren Beruf.
Soweit die Eckpunkte des Programms der Landesregierung in Stuttgart. Unter anderem darüber habe ich auch im SWR2-Tagesgespräch mit Theresa Schopper gesprochen, der baden-württembergischen Kultusministerin. Sie haben ein Programm namens Bridge the Gap, also Überbrücke die Lücke, auf den Weg gebracht, um die durch Corona ausgelösten Lehrrückstände bei Schülerinnen und Schülern auszugleichen. Wie genau soll das funktionieren?
Es wird genau geguckt, welche Schule in der Umgebung dann jemand brauchen kann. Da gibt es so ein Portal, wo sie sich dann da entsprechend melden können. Und dann wird das von Seiten der Universitäten gesagt, da und jene Schule hätte sich auch gemeldet. Und von daher glauben wir und hoffen wir, dass da wirklich viele gedeihliche Zusammenarbeiten daraus entstehen.
Kinder und Jugendliche und junge Menschen generell gelten ja spätestens seit diesem Jahr als die großen Verlierer dieser Pandemie. Was wurde da auch in Baden-Württemberg falsch gemacht?
Naja, was wurde falsch gemacht? Es ist einfach eine Pandemie gewesen mit hohen Inzidenzen, einem Ansteckungsrisiko und einer Krankheit, die gerade in vulnerablen Gruppen ja auch mit zum Tod geführt hat. Wir haben über 10.000 Menschen, die in Baden-Württemberg an oder mit Corona verstorben sind. Das ist sozusagen ja der Auslöser des Ganzen. Wir haben natürlich jetzt, wo wir Vorkehrungen haben mit Teststrategien. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Impfungen. Wir haben die Masken, sodass wir da auch in einen, sagen wir mal, gewöhnlicheren Modus und auch in die Normalität wieder zurückkehren können. Das war vor einem Jahr alles noch nicht da. Und von daher haben wir da auch in dieser Pandemie Gott sei Dank jetzt auch Maßnahmen gefunden, wo wir gerade den Kindern und Jugendlichen auch eine Perspektive geben können. Und für mich ist wirklich die Leistung, die Kinder und Jugendliche in vielen gegeben haben. Sie waren mit einer Bravour und wirklich großartig solidarisch. Und jetzt ist es an der Zeit, wenn die Erwachsenen geimpft sind, dass wir da auch Vorfahrt für Kinder und Jugendliche jetzt in den nächsten Monaten und in der Zukunft auch haben werden.
Ein Kritikpunkt ist ja auch, dass jetzt gerade in dieser Spätphase der Pandemie zu sehr auf Leistungsausfälle und Aufholjagd fokussiert wird. Es wird also quasi noch mehr Druck gemacht. Gibt es eine Anerkennung für die Opfer der jungen Menschen in dieser Pandemie? Was kann die Politik da zurückgeben?
Naja, wir haben ja schon mit den Schulen vereinbart, dass man da jetzt nicht jede Klassenarbeit schreiben muss. Wir haben das reduziert, dass da sozusagen natürlich jetzt auch nochmal Tests geschrieben werden müssen. Das ist schon auch klar, das gehört auch mit zur Schule dazu, dass man schaut, wie ist jetzt da der Lernstand, wo sind die Lücken. Die Jugendlichen und die Schülerinnen und Schüler, die kommen auch sehr unterschiedlich aus der Homeschooling-Phase und aus dem Wechselunterricht raus. Bei manchen war da quasi gar nichts zu spüren, während andere mehr oder weniger abgetaucht sind und dann den Computer schon gar nicht mehr eingeschaltet haben. Von daher haben wir einen riesen Gap zwischen den unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern. Und da jetzt zu gucken, wo fehlt's, wer braucht entsprechende Hilfe, zum Beispiel mit unserem Programm. Aber wir haben auch den Schulen klar signalisiert, es ist nicht eine Lernfabrikschule, sondern es ist ein Lebensraum. Und auch die Kinder und Jugendlichen jetzt wieder da willkommen zu heißen und sich zu freuen, ich glaube, das ist bei allen Seiten offensichtlich. Ich habe so das Gefühl, die ersten Berichte, die ich jetzt aus dem gestrigen ersten Schultag gekriegt habe, das ist fast wieder so ein bisschen wie Einschulung, wo man den allerersten Tag mal in der Turnhalle saß mit einer riesen Schultüte, weil man sich richtig gefreut hat, wieder in die Schule zu gehen. Und das ist ja auch was sehr, sehr Positives, dass Schule nicht nur ein Ort ist, wo man das Gefühl hat, da muss ich jetzt wissen, wie man eine Futur bildet in Französisch, sondern dass man auch seinen Kumpel wieder sieht und da auch einfach mal ratschen und Freude haben kann miteinander.
Kommen wir mal von Ihrem Bild, das Sie gerade verwendet haben, von der Einschulung zu den Abschlussprüfungen. Die finden ja ab heute in Baden-Württemberg an den Hauptschulen und Werkrealschulen statt. Wie berechtigt ist die Sorge vieler Schülerinnen und Schüler dort, dass ihre Abschlussarbeiten aufgrund dieser ganzen angesprochenen Pandemieumstände schlechter ausfallen könnten als in den anderen Jahrgängen?
Naja, wir haben da auch dafür gesorgt, dass es natürlich faire Bedingungen hat, dass wir einerseits natürlich den Zeitpunkt der Prüfungen nach hinten verlegt haben, dass dann auch mehr Lernzeit dadurch auch eingeräumt wurde. Und wir haben auch den Lehrkräften gesagt, es gibt zusätzliche Prüfungsaufgaben für die Vorauswahl. Es gibt auch mehr Bearbeitungszeit. Also wir haben da schon auch für die Bedingungen gesorgt, dass diese Prüfungen jetzt nicht wie ein Paukenschlag bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.
Selbst wenn mit dem Abschluss denn jetzt alles glatt geht, dann bleibt ja die Frage, was passiert nach der Schule? Und da sehen wir, dass jetzt gerade erst eine verzögerte Insolvenzwelle so richtig losgeht. Wer soll am Ende die ganzen Absolventen denn einstellen, um auszubilden?
Naja, wir haben natürlich immens Unterschiede, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe, wo jetzt aufgrund der Pandemie viele sicherlich sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden ausbilde. Ich muss erstmal schauen, komme ich wirklich selber wieder auf die Füße. Das ist auch ein bisschen so bei den Friseuren. Überall, wo die Pandemie natürlich massiv zu Einschränkungen geführt hat in den Betrieben, für die ist es richtig, richtig schwierig. Und da ist sicherlich wahrscheinlich der Berufswunsch schwieriger zu realisieren, weil die Angebote einfach zurückgehen und knapper sind. Aber ansonsten haben wir eigentlich von der Ausbildungssituation her schon immer noch einen sehr guten Stand an Angeboten, aber auch natürlich an der Nachfrage. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass da diejenigen, die ein Angebot zu einer dualen Ausbildung haben wollen, da auch auf dem Markt unterkommen. Wir haben natürlich auch Mangelberufe, wo quasi kaum sich jemand findet. Der ganze Einzelhandelsbereich, der Lebensmittelbereich, da haben wir immer schon hohe Schwierigkeiten, entsprechende Azubis zu finden. Also da ist sozusagen kein einheitliches über den Kamm scheren möglich. Es ist aber so, dass natürlich die IHK, die Handwerkskammern, alle sind da jetzt voll mit am Start, um zu schauen, dass man wirklich die Jugendlichen gut unterbringt. Und wir haben ja auch Angebote für diejenigen, die in der Schule sich jetzt sozusagen da ein bisschen Problem hatten, dass wir denen dann Vorbereitungslehrgänge, Vorbereitungsjahre auch mit anbieten, sodass keiner auf die Straße sitzen muss.
Das war Theresa Schopper von den Grünen, die neue Kultusministerin von Baden-Württemberg im SWR-2-Tagesgespräch. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Um das Thema Ausbildung geht es übrigens auch später in der aktuellen Wirtschaft hier im Programm. 18.24 Uhr. Seit gestern ist der Run auf die Corona-Impfung endgültig losgegangen. Jetzt, wo die Priorisierung nicht mehr gilt, kann sich jeder um einen Impftermin bewerben, auch Kinder und Jugendliche. Und das hat ein Mainzer Gymnasium zum Anlass genommen, direkt einige Jugendliche in der Schule impfen zu lassen. SWR-Reporter Alexander Dietz war heute Morgen bei der Impfaktion dabei.
Den linken Arm kannst du dann schon mal so ein bisschen frei machen.
Ein kleiner Pieks, Pflaster drüber und das war's. Im Mainzer Gymnasium Theresianum wird heute Morgen im Akkord geimpft. Rund 150 aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler sind für die Impfung angemeldet. In der eigens eingerichteten Impfstraße in der Sporthalle verimpfen 4 Ärzte den Impfstoff von BioNTech an die Jugendlichen, die alle über 16 Jahre alt sind. Elfklässlerin Maite ist nach der Impfung total happy.
Also ich fand es schon überraschend, dass es jetzt vor allem so schnell ging. Also wir haben, glaube ich, kurz vor den Ferien die Nachricht bekommen, dass wir direkt nach den Ferien geimpft werden. Aber es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, jetzt so einen Schritt weiter zur Normalität wieder zurückzugehen.
Die Aktion ist umstritten. Kritiker sagen, andere bräuchten den Impfstoff dringender. Schulleiter Stefan Kaspari sieht das anders. Er ist von der Impfaktion überzeugt. Er sieht sie auch als Pilotprojekt für andere Schulen, denn dass die Schülerinnen und Schüler geimpft werden, sei wichtig für die Schulen, so Kaspari.
Schule ist ein System, in dem es auf Sicherheit ankommt. Man muss sich sicher fühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man Abstand halten muss, dann ist das Lernen einfach sehr anstrengend, funktioniert auch nicht so gut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dieser Schule eine Sicherheit generieren. Und Sicherheit kann eben auch durch eine Impfung auch passieren.
Organisiert hat die Impfaktion eine Elterninitiative. Auf dem Theresianum gibt es einige Ärztinnen und Ärzte in der Elternschaft, die über ein Netzwerk den Impfstoff bestellt haben. Harald Süß ist auch Vater und ist heute im Theresianum einer der Impfärzte. In seiner Praxis habe er bisher vor allem Menschen aus den Prioritätsgruppen geimpft. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben 200.000 Menschen aus diesen Gruppen in Rheinland-Pfalz bisher noch keine Impfung erhalten.
Das ist richtig, dass viele Prioritätsgruppen offen sind. Aber auch Kinder haben das Risiko, ein Long-Covid-Syndrom zu erlangen und müssen somit geschützt werden. Auch das Paul-Ehrlich-Institut sagt, dass allein ein psychosozialer Aspekt ausreichend wäre, um eine Impfindikation zu stellen. Dementsprechend sehen wir uns da auf dem richtigen Weg.
Aber auch einige Schülerinnen und Schüler sind überrascht, wie früh sie die Impfung jetzt erhalten haben. So auch Elfklässler Antoine.
Also ich sehe es ein bisschen kritisch, denn ich meine, es sind immer noch Teile der über 60-Jährigen nicht geimpft. Deswegen überwiegt so ein bisschen das schlechte Gewissen, weil ich mir so denke, warum sind die Personen aus den Altersgruppen, die etwas mehr Risiko haben, noch nicht geimpft und warum jetzt wir? Ich frage mich das immer noch.
Eine Frage, der sich nun auch Schulleiter Kaspari immer wieder stellen muss. Er sagt dazu, wenn man so eine Aktion auf die Beine stellt, blase einem auch mal der Wind ins Gesicht.
Ein Beitrag von Alexander Dietz aus dem SWR-Studio in Mainz. Sie hören SWR 2 aktuell. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ging es heute noch einmal um den Völkermord von Srebrenica. In der UN-Schutzzone wurden 1995 mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet. Der mutmaßliche Hauptschuldige, Ratko Mladic, wurde bereits 2017 dafür zu lebenslanger Haft verurteilt, legte aber Berufung ein. Heute hat das Tribunal in letzter Instanz ein Urteil gesprochen. Jakob Meyer berichtet.
Der Angeklagte verfolgte die Urteilsverkündung in Den Haag mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Immer wieder schüttelte Ratko Mladic in dunkelgrauem Anzug, weißem Hemd und blauer Krawatte den Kopf. Im Berufungsverfahren hat ein internationales Gericht das erstinstanzliche Urteil des UN-Tribunals vom November 2017 bestätigt, lebenslang. Mladic bleibt im Gefängnis wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht wies seine Einsprüche zu verschiedenen Punkten ab, wie die Vorsitzende Richterin Priska Nyamwe aus Sambia erklärte. Das Gericht in Den Haag sieht in dem früheren General der bosnisch-serbischen Armee den Hauptverantwortlichen für fürchterliche Gräueltaten während des Bosnienkrieges in den 90er Jahren, etwa nach der Erstürmung der muslimischen Enklave Srebrenica im Osten Bosnien-Herzegowinas im Juli 1995. Dort ermordeten bosnisch-serbische Einheiten rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Das Hauptziel der Täter bestand laut der Begründung des Gerichts darin, die bosnischen Muslime in Srebrenica zu eliminieren, indem die Männer und Jungen getötet und Frauen, kleine Kinder und ältere Männer vertrieben wurden. Die Vorsitzende Richterin des Berufungsgerichts Nyambe bekräftigte das am Nachmittag.
With the primary purpose of eliminating Bosnian Muslims by killing the men and boys and forcibly removing the women young children and some elderly men.
Außerdem ist Mladic mitschuldig an tausenden Toten und Verletzten während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Dabei feuerten bosnisch-serbische Truppen von den umliegenden Bergen aus Granaten auf das Zentrum der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Scharfschützen nahmen Frauen und Kinder ins Visier, die auf dem Markt einkaufen oder Wasser holen wollten. Mladic wird auch verantwortlich gemacht für die systematische Vertreibung von Muslimen und Kroaten. Das Gericht hat in dem mehrjährigen Verfahren viele Fälle von Mord, Vergewaltigung und brutaler Gewalt aufgelistet. Der mittlerweile 78-jährige Ex-General hatte im Prozess erklärt, nur seine Pflicht getan zu haben und einen Freispruch verlangt. Mladic war nach dem Bosnienkrieg jahrelang untergetaucht. 2011 wurde er in Serbien gefasst und an das UN-Tribunal überstellt. Es ist das erste internationale Gericht seit den Nürnberger Prozessen, um Kriegsverbrechen wie das Massaker von Srebrenica juristisch aufzuarbeiten. Das Verfahren gegen Mladic hat insgesamt 530 Prozesstage gedauert. Dabei wurden 377 Zeugen gehört.
Ein Beitrag von Jakob Mayer.